Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.
Herr Schoppe, süß-sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Schoppe, süß-sauer pur. Heute am Mikro für euch, Alicia und Anne. Und damit auch ein Hallo an unseren heutigen Gast, Christian Paffhausen. Er ist CMO und Head of Performance Marketing bei Dermanostic und seit kurzem Gewinner der Frankfurter Sprungfeder, einem der wichtigen und bestdotierten Awards für Startups in Deutschland. Dermanostic möchte jedem Menschen die Möglichkeit bieten, jederzeit und überall von einem Hautarzt behandelt zu werden. Was genau das heißt und wie sie damit seit Mai 2020 mehr als 200.000 Patienten und Patientinnen behandelt haben, erfahren wir am besten gleich direkt von Christian. Doch erstmal heißt es, lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr schön. So, und unser Podcast heißt Herr Schoppe, süß, sauer, pur. Daher zum Einstieg die wichtigste Frage. Herr Schoppe, süß, sauer, pur. Was kommt bei dir ins Glas? Süß, sauer oder pur?
Ich muss das tatsächlich ehrlicherweise zugeben. Ich habe viele Freunde in Hessen, aber Apple war nie so meins. Wenn, dann aber sauer.
Okay. Das ist in Ordnung, damit können wir arbeiten. Und du hast gesagt, viele Freunde in Hessen. Normalerweise sind wir in den tollen Räumlichkeiten der DFV Mediengruppe. Heute mieten wir aber hier ganz digital. Wir beide sind in Wiesbaden und Frankfurt. Wo finden wir dich denn heute? Wo bist du denn?
In Solingen, in unseren neuen Räumlichkeiten seit Anfang des Monats.
Sehr schön. Das sieht doch sehr schön bei dir da im Hintergrund aus, was man sieht.
Ja.
Ja, dann kommen wir doch mal langsam, aber sicher Richtung Dermanostic selbst und euren Anfängen. Vielleicht kannst du uns einmal so einen kurzen Abriss geben. Was ist die Idee hinter Dermanostic und was waren so die ausschlaggebenden Punkte zu sagen, damit gehen wir an den Start?
Ja, sehr gerne. Die Idee ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein digitaler Hautarzt. Also alles, was man aus seiner Praxis vor Ort kennt, versuchen wir halt eben digital abzubilden. Das Ganze funktioniert so, dass in der Dermatologie fast alle Diagnosen reine Blickdiagnosen sind. Das heißt, ein geschultes Auge, sprich Dermatologe, ich nicht, braucht einfach nur ein paar Bilder, kann sich die anschauen und weiß dann halt auch schon, was die entsprechende Diagnose ist und wie auch die richtige Therapie auszusehen hat. Und das heißt, in unserer App läuft es halt so, man macht halt einige Fotos von einem Hautproblem oder auch Nagelproblem, aber auch Intimkrankheiten sind ein Thema. Schickt das an unsere Ärzte, beantwortet so einen Anamnesefragebogen, wie man das aus der Praxis vielleicht halt auch kennt. Und genau, die Daten gucken sich unsere Ärzte dann halt eben an können dann halt eben innerhalb von wenigen Stunden, wir garantieren halt maximal 24 Stunden, eine Diagnose geben mit der entsprechenden Therapie dazu und dann auch das passende Privatrezept direkt dazu. Und entstanden ist die Idee, zwei unserer Gründerinnen sind halt eben Dermatologen, also Hautärzte. Und ich habe selber leider keinen Dermatologen in der im Freundeskreis oder in der Familie. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, und bei ihnen war es halt eben auch so, dass wenn man das hat, dann schickt man da halt mal eben schnell Fotos hin und fragt, hey, was könnte das denn sein? Und genauso war es halt auch, dass die beiden halt eben immer wieder über WhatsApp und andere Messenger halt eben Bilder bekommen haben, gemerkt haben, wie gut es funktioniert, aber auch, wie eigentlich nicht wirklich eine Hilfe da ist, weil halt eben nur gesagt werden kann, ja, es wird das und das sein, musst du halt zum Arzt vor Ort gehen und halt eben die entsprechenden das Rezept besorgen. Und daraus ist halt eben dann diese Idee entstanden, das halt eben alles vollständig digital abzubilden und halt eben auch dann ja den PatientInnen anbieten
zu können. Also direkt im Leben gemerkt, dass es gebraucht wird. Dass dann offensichtlich auch ein Need besteht, der dann nicht gedeckt ist. Und bei Gründung oder bei neuen Produkten ist ja immer so ein magische Anfänge sind ja dann immer gegeben. Wie war das bei euch? Also wie war auch die Zeit von der Idee über die Entwicklung und dann den Launch tatsächlich? Und ja, wie waren denn die magischen Anfänge?
Ja, die magischen Anfänge waren so, dass erst die Idee entstanden ist und dann im Rahmen von einem Ideenwettbewerb an der Uni Düsseldorf, an der Heinrich-Heine-Uni, halt eben auch, ja, das sehr gut angekommen ist und auch tatsächlich die beiden, Estefania und Alice, den Publikumspreis gewonnen haben für die beste Idee. Und letztendlich dann die ihre beiden Ehemänner dazu genommen haben, um das Ganze halt eben zu gründen. Also auch da viel Liebe im Spiel ganz zu Anfang und auch immer noch, wenn man ehrlich ist. Und durch ein bisschen glücklichen Zufall über ja Kontakte mit einer gemeinsamen Freundin unseren CTO Lukas gefunden haben, der halt eben von Anfang an mit dabei war, die Idee auch klasse fand und nach eigentlich genau sowas gesucht hat. Und dann im Herbst 2019 mit der App-Entwicklung und natürlich auch dem System hintenrum für die Ärzte halt eben angefangen hat. Und genau, das dauerte dann so ein gutes halbes Jahr, bis halt eben die Systeme alle so weit fertig waren, dass die vier, beziehungsweise dann schon fünf, halt eben gesagt haben, okay, damit können wir mal auf die Menschheit losgehen und auch verlässlich Patientinnen behandeln. Und das war der Moment, wo ich dann dazugekommen bin. Und ja, in der Hochphase der Corona-Zeit, also die ersten paar Wochen haben wir uns alle persönlich nicht gesehen, sondern nur digital vor dem Bildschirm, dann halt eben ja einen Marketingplan entwickeln und halt eben ja das Ganze mal versuchen, unter die Menschen bringen zu können. Und wir haben halt eben dann tatsächlich in dieser Corona, in diesem ersten Lockdown auch entschieden, das Ganze erstmal vollständig kostenfrei anzubieten. Auf der einen Seite, um irgendwie unseren Beitrag zu leisten, aber auf der anderen Seite auch, ganz ehrlich, um einfach diesen kleinen Push zu Anfang mitzunehmen und irgendwo die Gelegenheit zu haben, einfach mal an echtem Feedback von Menschen halt eben zu validieren und auch so ein bisschen, naja, Nachsicht mit zu kriegen, dass vielleicht noch nicht alle Systeme perfekt funktionieren, dass der Rezeptversand vielleicht ein bisschen länger dauert, als wir es ursprünglich vorgehabt haben oder auch als wir es seit langem schon hinkriegen. Aber genau in diesen ersten vier Wochen war natürlich einfach ja sehr viel Chaos und sehr viel, das müssen wir noch fixen und das funktioniert auch nicht gut und hier kommen die Leute nicht weiter. Ja, genau, so das war dann
Wobei
die Anfangszeit.
Wobei ich mir das auch vorstellen kann, dass das, also besser hätte, in Anführungsstrichen, besser hätte es ja eigentlich gar nicht kommen können. Ne? Also aus der Idee, was du gerade geschildert hast, weil es zwei Dermatologen sind, die haben immer wieder mal Fragen bekommen, dass dann die Idee entstanden ist. Und dann geht ihr in die Entwicklung, dann kommt Corona, Lockdown, wo du dann sowieso nicht zu Ärzten kannst oder unter erschwerten Bedingungen. Und dann habt ihr die Chance, im Prinzip das Produkt in einem Art Beta-Test direkt dann auch mit echten Patienten zu testen. Und was ich mir vorstellen kann, beschleunigt das, glaube ich, auch die Entwicklung und auch die Optimierung des Produkts, oder?
Absolut, auf jeden Fall. Also es war für uns ja natürlich irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also sowohl die Akzeptanz der Patienten war einfach von Anfang an sofort da, weil irgendwie das die einzige Möglichkeit war. Und für uns hat es unheimlich geholfen, dass wir zum Beispiel einfach auch validieren konnten, okay, welche Funktionen fehlen eigentlich wirklich? Was brauchen die Leute wirklich noch? Was fehlt noch? Was müssen wir verbessern? Was brauchen noch unsere Ärzte hintenrum, um halt eben ja besser behandeln zu können, welche Frage fehlt vielleicht noch in dem Fragebogen, so dass wir da halt wirklich einfach mit ein paar tausend Menschen letztendlich öffentlich testen konnten, was wir für Input noch brauchen und was so auch von der Entwicklungsroadmap irgendwie am wichtigsten ist.
Und wie sehr hat das, weil du hattest gesagt, ich finde es auch das relativ früh, was ich natürlich oder wir als Marketingleute gut finden, auch relativ früh in eurem Start und in der Produktentwicklung halt das Thema Marketing offensichtlich mit am Tisch war und auch mit Teil der Strategie. Wie sehr haben dann beispielsweise die Corona-Zeit und die tatsächlichen Tests auch das Marketing oder die Marketingstrategie ja beeinflusst und welche Rolle insgesamt spielt bei euch Marketing bei dieser ganzen Mission von Dermanostic, die ihr da verfolgt?
Ja, also unsere Kommunikation ist auf jeden Fall nochmal komplett anders geworden über diese Anfangszeit, weil wir irgendwie eher gedacht hätten, dass ja vielleicht so der Bequemlichkeitsfaktor, den es irgendwie auch mitbringt, dass ich es halt von zu Hause aus machen kann, die überzeugende Variante ist. Aber für die meisten Leute ist es halt wirklich die schnelle Hilfe, die halt eben das Überzeugende ist. Das heißt, auch so rein vom Messaging her passen wir uns da halt einfach an, was irgendwie für verschiedene Zielgruppen die überzeugenden Argumente sind, warum jetzt ein digitaler Online-Hautarzt halt eben ja die ich finde, aber ich bin ja vielleicht auch ein bisschen biased, bessere Variante ist als ein Arzt vor Ort. Und genau, letztendlich hat Marketing bei uns schon von Anfang an, Gott sei Dank, einen riesengroßen Stellenwert. Die beiden Gründerinnen hatten vorher schon ein anderes Startup zusammen gegründet, MediLogin, wo sie halt eben Online-Kurse und inzwischen auch Vor-Ort-Kurse für Hautärzte machen im Bereich ästhetische Medizin. Und genau, haben da halt einfach auch bemerkt, dass Marketing halt unheimlich wichtig ist. Und bei Dermanostic war von Anfang an klar, das Ganze funktioniert nur, wenn wir viel in eine Marke investieren, wenn wir viel darin Aufklärungsarbeit leisten und irgendwie auch versuchen, über ein Brandbuilding ein Vertrauen zu einer Marke aufzubauen und zu uns als Ärzten in dem Sinne halt eben aufzubauen. Einfach weil, ich sag mal, der Deutsche per se ist sehr skeptisch und Telemedizin ist in Deutschland noch relativ jung und steht noch in den Anfängen. Und auch wenn Teledermatologie in internationalen Studien seit 2015 funktioniert und auch schon viel angewendet wird im professionellen Bereich, in dem großen Endkonsumentenbereich ist es halt eben noch nicht angekommen. Und genau, da haben wir einfach gemerkt, relativ früh, dass wir da unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und einfach auch Vertrauen zu uns aufbauen müssen.
Was sind bei euch letztendlich die Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt? Also habt ihr da einen Fokus gesetzt? Und du sagtest gerade, Telemedizin ist noch gar nicht so stark bei den Endkonsumenten angekommen. Wie analysiert ihr die Bedürfnisse, die ihr dann im Zweifel dann auch in dem Brandbuilding und in der Kommunikation dann anwenden könnt, um einfach zu antizipieren, wie man das zum Endkonsumenten am Ende auch bringt?
Ja, ich beantworte den zweiten Teil zuerst, weil das ist nämlich relativ einfach. Das läuft letztendlich über unser medizinisches Team. Wir bieten halt an, dass unsere Patienten uns jederzeit Rückfragen stellen können und wir gehen halt eben auch hin und machen eine telefonische Nachsorge, um einfach nochmal zu überprüfen, war die Diagnose richtig, schlagen die Medikamente an. Und in dem Bereich, das ist für uns im Marketing absolut Gold wert, weil wir halt eben ein so unglaublich direktes und vertrauensvolles Feedback kriegen von unseren Patientinnen, das würde man woanders halt einfach nicht bekommen. Und das ist für uns immer die Möglichkeit, halt eben auch nochmal in diesem Gespräch so gewisse Marktforschungsfragen halt eben einzubringen. Nochmal ganz explizit halt abzufragen, okay, was hat euch überzeugt? Was waren letztendlich die Argumente, die auch dafür gesorgt haben, dass ihr auch irgendwo das Geld ausgegeben habt? Weil das ist natürlich auch irgendwie ein Faktor. Es gibt zwar die ersten Krankenkassen, die Kosten übernehmen und es werden gefühlt von Monat zu Monat mehr. Aber das ist letztendlich einfach natürlich klar, beim Arzt vor Ort kriege ich es als gesetzlich Versicherter halt eben kostenfrei. Bei uns in der App muss ich halt eben dafür selbst zahlen. Und das ist einfach was sich nicht jeder leisten kann und auch vor allem nicht jeder leisten möchte. Und zum ersten Teil der Frage, unsere Zielgruppe, ich erzähle immer ganz gerne, der jüngste Patient bei uns ist 2 Wochen alt, den wir je hatten. Und der älteste Patient hat tatsächlich ein IT-Problem aufgedeckt, weil nämlich es offensichtlich relativ alte Haut war und unsere Ärzte dann gemeldet haben, komisch, der Patient wird dir aber mit 3 Jahren angegeben. Oder 7, ich weiß nicht mehr genau. Und wir geben unseren Ärzten, zeigen halt nicht das Geburtsdatum an, sondern das Alter, was halt eben in normaler Arztpraxissoftware halt genau andersrum ist. Und unsere Entwickler haben halt damals bei der ersten Version nicht bedacht, dass Patienten auch über 100 Jahre, also sprich dreistellig alt sein können. Mhm. Und das war sehr cool. Das, was genau bei diesem Patienten halt eben der Fall war, dass halt eben, da schon eine 1 wieder vorne stand. Und genau, das ist für uns eine riesen Chance, dass wir halt eben so eine extrem breite Zielgruppe haben. Ist aber auch natürlich vor allem im Marketing eine krasse Herausforderung. Wir versuchen schon irgendwo auf eher eine jüngere Zielgruppe, ich sag mal Mitte 20 bis Mitte 40, sowas in dem Bereich zu legen. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass das die Zielgruppen sind, die am stärksten darauf ansprechen. Junge Eltern sind immer ein riesen Faktor für uns, weil natürlich, ich kriege das bei meiner Schwester jetzt mit, die hat, meine Nichte ist jetzt 2 Jahre alt, die ist froh, wenn sie zu keinem Arzt hingehen muss, weil gefühlt jede Woche irgendwas ist. Sie ist, glaube ich, eine unserer besten Kundinnen inzwischen, weil die Kleine leider immer mal wieder kleine Problemchen hat. Das ist natürlich für uns einfach eine Zielgruppe, auf die wir uns auch stark fokussieren. Wir versuchen aber bewusst in unserer Marketingkommunikation auch halt nicht zu stark uns auf eine spitze Zielgruppe zu konzentrieren, sondern wirklich die Breite halt eben abzudecken.
Super spannend, dass also diese Positionierung, sag ich mal, digitaler Hautarzt und mit dieser absolut breiten Zielgruppe von einem ganz kleinen Baby, da bist du wirklich bis nach ganz, ganz oben dreistellig, sage ich jetzt mal. Und du hast schon gesagt, dass es natürlich dann auch Marketing eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil genau die Faktoren, wenn ich jetzt jemandem ein Bild schicke von irgendwie irgendwas, was ich an der Haut habe, was vielleicht unschön ist, und es sind meine persönlichen Daten und es ist alles neu und eigentlich gehe ich lieber zu meinem Hautarzt hin, auch wenn ich da mehrere Monate oder Quartale Wartezeit teilweise in Anspruch nehmen muss, und da habt ihr jemand eine Lösung gefunden, diese extrem lange Wartezeit so drastisch zu verkürzen. Ich würde jetzt gerne mal noch näher darauf eingehen, wie ihr genau die Zielgruppen erreicht. Also mit was für Marketingstrategien macht ihr das genau? Wenn ihr jetzt sagt, wenn du sagst, dass Mitte 20 bis Mitte 40 ist die Kernzielgruppe, um es mal dabei zu belassen, wie geht ihr da vor? Wenn wir uns jetzt mal vielleicht dieses Online-Marketing, was wirklich von bis geht, also wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich denke mir so, ich meine, auch wenn ich jetzt, ne, jeder googelt da doch sofort irgendwie, was man ein Hautproblem hat. Das macht dann irgendwie da doch jeder. Wie komme ich dann auf euch? Arbeitet ihr mit SEA, Social Media, mit Ads? Also das würde mich ein bisschen interessieren, insbesondere in der Anfangsphase. Ich meine, ihr habt jetzt einen Kundenstamm oder Patienten mehr als 200.000 behandelt. Wie lief das gerade am Anfang ab, wenn man vielleicht noch nicht so die Reputation hat?
Spannende Frage. Also letztendlich, wir versuchen alles zu machen, aber natürlich legen wir halt irgendwo auch auf verschiedene Bereiche, insbesondere im Online-Marketing halt eben unseren Fokus. Wir haben in der Anfangszeit eigentlich gar nicht mit dem Hintergedanken, darüber Patienten zu generieren, sondern eigentlich als informative Inhalte für unsere bestehenden Patienten, die halt eben eine Diagnose von uns bekommen haben, angefangen, ein Hautlexikon und danach auch noch ein Wirkstofflexikon zu schreiben, was halt eben bewusst von Medizinstudierenden geschrieben worden ist, unter der Aufsicht halt eben von Ärzten, um eine gewisse patientenfreundliche Sprache hinzubekommen, die noch nicht ganz so viel Fachchinesisch beinhaltet. Genau, auch halt eben durchs Marketing-Team nochmal ein bisschen überprüft worden ist. Und das war halt eigentlich gedacht als Informationsmaterial für Leute in unserer App, die halt eben ihre Diagnose bekommen haben und sich dann auch mal tiefergehend darüber informieren wollen. Wir haben aber zum Glück relativ früh gemerkt, dass das im Search Engine Optimization Bereich unheimlich viel bringt, und halt eben auch weiterhin für uns ein unheimlich wichtiger Kanal ist, und wir da auch einfach relativ viel Zeit und Arbeit auch investiert haben und auch im nächsten Jahr nochmal wieder deutlich mehr machen werden. Und das Zweite, was wir sehr, sehr früh angefangen haben, ist einfach Content auf Social Media machen, also wirklich edukativen Content über Hautkrankheiten aufklären, aber auch viel das Thema Hautpflege irgendwo abgreifen und da halt eben wirklich aus einer ärztlichen Perspektive halt eben berichten. Um einfach zu versuchen, darüber Vertrauen aufzubauen. Irgendwo auch, wir haben uns relativ früh dazu entschieden. Ich glaube, da war Personal Branding noch gar kein Begriff, aber letztendlich war es das eigentlich das, was wir, zumindest war es kein Hype-Thema, war es das, was wir mit unserer Mitgründerin Alice halt eben gemacht haben, dass wir sie letztendlich vor die Kamera gesetzt haben, weil sie nicht nur ein Naturtalent ist, sondern auch einfach eine didaktische Ausbildung genossen hat und halt eben auch, weil sie für halt eben das andere Startup MediLogin die Online-Kurse halt eben auch präsentieren kann. Das heißt halt eben einfach sehr geübt darin ist, komplexe Inhalte in kürzester Zeit auf den Punkt zu bringen. Und wir haben Ende Mai 2020 mit TikTok gestartet und haben da relativ früh auch große Erfolge feiern können, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt zumindest im deutschsprachigen Raum somit die ersten waren, die halt eben auf diesen Educational Content gesetzt haben, um halt eben darüber eine Reichweite aufzubauen und eine gewisse Markenbekanntheit aufzubauen. Und haben uns letztendlich auch relativ früh dazu entschieden, auch im Performance-Bereich auf Social Media zu setzen. Natürlich auch Google Ads und Bing und ähnliches, also auch im Suchmaschinenbereich, aber da halt eben eher, sag mal, Lower Funnel-mäßig anzugreifen, also für genau wirklich die Leute, die konkret nach einem Problem suchen und vor allem auch nach einem ungelösten Problem suchen, weil wir haben relativ viele auch Leute, die uns finden, wenn sie nach dem Fachbegriff ihre Diagnose suchen, weil sie nämlich beim Arzt vor Ort waren, ihre Diagnose genannt bekommen haben, aber eigentlich noch mehr darüber wissen wollten, aber letztendlich nicht die Zeit bekommen haben, um ihre Frage zu stellen. Und dann landen sie letztendlich bei uns und dann irgendwann im längeren Verlauf halt eben dann auch wiederum eventuell beim nächsten Mal in unserer App.
Sehr cool.
Das, genau, ist zumindest das Ziel. Ja, das heißt, wir versuchen irgendwo im Social-Bereich halt eben sehr, auch über unsere Ads, sehr, sehr breit anzufassen. Setzen da auch auf komplett automatisierte Kampagnen, also ohne irgendwelche Zielgruppen-Targeting. Wir gehen nicht auf Leute, die irgendwie in einem bestimmten Alter sind, sondern wir lassen letztendlich, ja, versuchen einfach da möglichst eine breite Zielgruppe halt eben anzusprechen. Ja. Und weil wir natürlich auch nicht, also es gibt keine Targeting-Funktion für hat gerade ein Hauptproblem, Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drum. Aber genau, deswegen ist das einfach so ein so was, wo wir halt eben sehr breit ansetzen und dann halt eben versuchen, einfach ja ein Stück weit auch über das Messaging halt eben so hinzugehen, zu sagen, hey, wir sind für dich da, wenn du uns jemals brauchst. Weil wir natürlich immer viele Leute erreichen, die halt eben jetzt gerade kein akutes Problem haben.
Mhm. Also ich finde diesen Wissensgeber-Ansatz, sage ich jetzt mal, oder Educational Content, finde ich sehr spannend. Das ist ja so ein bisschen daraus abgeleitet, wie früher also recht viele Unternehmensblogs entstanden sind, um quasi über diese Begrifflichkeiten dann auf die eigene Seite zu kommen. Das ist bei euch ja quasi jetzt einen Schritt weiter gedacht, kann man sagen, dass ihr dann genau dorthin wahrscheinlich bestimmte Anzeichen schreibt, formuliert, sodass die Leute dann auf die Seite kommen, denken, ah, ist eine zuverlässige Quelle, sehr informativ und dann quasi sich mit dem Absender, sage ich mal, der Webseite beschäftigen oder der App und dann somit zu euch finden. Sehr spannender Ansatz. Soziale Netzwerke oder Social Media, sagtest du, TikTok seid ihr also ziemlich groß. Ihr targetet nicht speziell, aber auf was für wo seid ihr unterwegs und was ist deiner Einschätzung nach der stärkste bzw. zweitstärkste Kanal?
Also im Ads-Bereich der stärkste Kanal ist definitiv Google, sowohl im Suchmaschinenbereich als auch in diesen automatisierten App-Install-Kampagnen, einfach weil wir immer wieder das Thema haben, dass wir Leute halt eben möglichst, die akuten Probleme haben, halt auch direkt in die App-Stores leiten, um halt eben da natürlich auch letztendlich eine Conversion halt eben zu erzielen und auch unsere Umsatzziele zu erreichen. Es schwankt gefühlt von Woche zu Woche, tendenziell eher von Monat zu Monat, ob wir bei TikTok oder auf Meta stärker sind. Und auch bei Meta schwankt es immer wieder, ob es eher der Fokus auf Instagram oder eher der Fokus auf Facebook ist. Das kommt einfach aus dem Problem, dass wir halt eben so eine breite Zielgruppe haben und es auch immer sehr davon abhängig ist, wie unser Ad-Mix gerade ist. Also wir unterstellen unsere Creatives halt eben alles selber und versuchen darüber halt eben dann die unterschiedlichen Personas irgendwo anzusprechen. Und das ist einfach das, was letztendlich dann so ein Stück weit dafür sorgt, dass mal der eine Kanal besser funktioniert, mal der andere Kanal besser funktioniert. Aber Google ist definitiv Nummer eins und wird es auch bleiben. Zumindest was die Conversion-Stärke angeht und einfach fürs Brand-Building sind wir halt eben auch auf TikTok und auf Instagram beziehungsweise in allen Media-Plattformen halt eben aktiv.
Sehr cool. Ja, danke. Spannende Entwicklung. Mal gucken. Vor allem, dass es wirklich immer so schwankt, Monat, ne? Also das Meta versus TikTok, die Imperien. Eine andere Strategie oder eine zusätzliche, die auch verfolgt, ist ja das mit den Partnerschaften und Kooperationen. Also ihr habt ja ziemlich große namhafte Partner, wie zum Beispiel Beiersdorf und Daimler. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Wie nutzt ihr die Partner bzw. die Partnerschaften? Und agiert ihr dort auch immer unter eurem eigenen Namen oder ist da ziemlich viel White Labeling auch im Spiel?
Nee, da ist tatsächlich kein White Labeling im Spiel, sondern wir versuchen das halt eben auch immer als Chance zu nutzen, um nochmal einen Brand Touchpoint herzustellen. Wir arbeiten seit Anfang des Jahres zum Beispiel auch mit der Barmer. Die Barmer hat eine eigene Teledoktor-App, wo halt verschiedene Telemedizinanbieter angeschlossen sind und den Bereich Haut decken wir auch ab. Das ist so eine halbe White-Label-Lösung, würde ich sagen. In der App wird es nicht aktiv kommuniziert, dass wir dahinter stecken. Okay. Beziehungsweise sobald die Diagnose da ist, wird halt eben dann auch nochmal auf unsere Ärzte hingewiesen und auch nochmal in den kurzen Passus halt eben der Manostik erklärt. Und halt eben auch das Konstrukt des Bild-Uploads wird natürlich im Vorfeld halt auch erklärt. Wir versuchen über Partner halt eben, das kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Bereich das ist. Also bei Beiersdorf zum Beispiel, das ist halt ganz oft der Bereich, dass wir versuchen, darüber halt einfach Touchpoints mit verschiedenen Zielgruppen zu erreichen, die wir vielleicht über unser Marketing halt eben nicht so stark erreichen würden. Wir arbeiten halt auch einfach damit auch hintenrum der Versand Medikamente reibungslos für die Patienten funktioniert, beziehungsweise das Rezept, arbeiten wir da auch mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Im Online-Markt, also im Online-Apothekenbereich ist es sowohl die Shop-Apotheke als auch Apo.com, die halt eben wiederum aber auch in ihrem Marketing auf uns halt eben hinweisen, weil sie natürlich irgendwo auch einen gemeinsamen Weg in Interesse haben. Und genau, wir versuchen auch da nicht zu stark Sales-Pushy aufzutreten, sage ich jetzt mal, sondern halt eben gehen auch da eher über das Erklärende, stellen uns vor, erklären, wer wir sind, wo wir herkommen, wer unsere Ärzte sind, dass Datenschutz kein Problem ist, weil wir vom TÜV zertifiziert und oder geprüft und zertifiziert sind im Bereich Datenschutz. Und genau, das sind immer so die Punkte, die wir halt versuchen anzubringen, um auch da einfach eher über einen Vertrauenscharakter halt eben zu kommen.
Ja, Vertrauen, also vielleicht der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Was sind denn jetzt so, wenn so also rückblickend oder auch aktuell die größten Herausforderungen bei eurer Vermarktung? Oder ich möchte es nicht Stolpersteine nennen, weil das, ne? Aber so, wo du sagst, ja, das ist am schwierigsten, an dem Punkt müssen wir am härtesten arbeiten oder das ist vielleicht auch unser Ziel. Wie kannst du da was drüber berichten?
Ja, also ein Punkt ist auf jeden Fall das Thema Krankenkassen. Das deutsche Gesundheitssystem, vor allem auf gesetzlicher Seite, bewegt sich einfach langsam. Das muss man einfach so sagen. Unsere Gründer haben ja im Herbst 2019 schon angefangen, Gespräche zu führen, bevor irgendwie überhaupt ein Prototyp der App irgendwie da war, um einfach ja da zu versuchen, den Markt zu klopfen. Das Problem ist halt eben, dass dieses man nennt es Store and Forward System, also sprich, dass Bilder gemacht werden, die halt eben weitergeschickt werden an Ärzte und darüber eine asynchrone Behandlung ermöglichen, ist halt, fällt nicht unter die Abrechnungsziffer der Videosprechstunde. Und deswegen ist sozusagen halt eben eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen immer ein Selektivvertrag. Die Barmer hat es halt eben jetzt über ja ihre eigene TIN-Doktor-App gelöst, mit der Viaktiv, der BKK Linde, BKK Axo Nobel und der BKK B. Braun haben wir halt eben Selektivverträge und hoffentlich auch jetzt in den nächsten Monaten halt eben noch weitere. Ich darf noch nicht drüber reden.
Man merkt es.
Genau. Genau, da ist einfach, das ist langsamer, als wir uns das erhoffen würden. Da fällt natürlich mit rein, dass wir ein Startup sind und damit immer schneller sein werden, als ein Großkonzern, den eine Krankenkasse natürlich einfach auch ist. Und es ist auch einfach so, dass Entscheidungsprozesse da halt einfach sehr langsam oder sehr lange dauern, weil sie halt eben auch sehr gründlich getroffen werden. Und ich glaube, ein weiterer Faktor für uns ist, wir machen jetzt halt auch seit einigen Jahren unter anderem mit Daimler oder auch mit Globus und einigen anderen größeren Kunden das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, dass der Arbeitgeber die Kosten für die Mitarbeitenden übernimmt. Und wir arbeiten da halt eben mit einem Pauschalbetrag, den der Arbeitgeber halt eben für alle Mitarbeitenden dann zahlt. Und wir inkludieren da halt eben bewusst auch die Familien, also direkte Familienangehörigen, damit halt eben zum Beispiel das, wie bei den jungen Eltern, der Säugling dann auch mit abgedeckt ist und halt eben darüber einfach Fehlzeiten ja minimiert werden und Krankheitstage halt minimiert werden. Und das ist für uns noch ein Feld, was einfach noch viel, viel mehr Potenzial bietet und wo wir uns aber weiterhin ein bisschen schwer tun, da die richtigen Hebel zu finden und halt eben an die richtigen Unternehmen zu finden, die irgendwie modern genug sind, um halt eben damit einfach zu arbeiten zu wollen.
Ich habe mal noch eine Frage zur Marktpositionierung, weil ich finde, durch die Fragen jetzt auch von anderen merkt man, glaube ich, auch, wie breit ihr euch aufstellt, wie viele Ansatzpunkte ihr auch wählt in der Ansprache, was das Brandbuilding unterstützt, die Kanäle und dass ihr da auch ja im klassischen Sinne eigentlich schon fast, finde ich, in das gute Content-Marketing auch eben wirklich auch die Sichtbarkeit schafft. Deswegen die Frage zur Marktpositionierung. Was würdest du sagen, welches Alleinstellungsmerkmal hat der Manostic im Markt insgesamt, der von Gesundheitsdiagnostik oder auch anderen Unternehmen, die in diesem Markt unterwegs sind? Wo hebt ihr euch ab und was ist euch vielleicht auch wichtig, euch da abzuheben?
Also wichtig ist, dass wir halt eben einfach für alle die Möglichkeit bieten, ja, letztendlich unsere Ärzte Kontakt hinzufinden. Das ist irgendwo unsere Kernleistung. Und unheimlich wichtig, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, so viele Rückfragen zu stellen, wie man halt eben möchte. Das wäre eben wirklich sowohl im edukativen Bereich, aber halt eben auch einfach über unsere App die Möglichkeit bieten, halt eben unserem medizinischen Team und unseren Ärzten halt eben seine Fragen zu stellen und die halt eben auch ausführlich beantwortet zu bekommen. Das ist, glaube ich, so das, was bei uns Kern der Marke ist und auch Kern des Teams ist. Und wir versuchen halt eben darüber einfach dafür zu sorgen, dass unsere Patienten sich immer bei uns wohlfühlen. Wir machen auch diese telefonische Nachsorge, die halt eben andere Unternehmen in dem Bereich nicht machen, und gehen darüber halt eben einfach darauf, dass wir langfristig die Leute halt eben einfach an uns binden und halt eben darüber halt auch die Möglichkeit haben, eine direkte Beziehung zu unseren Patientinnen aufzubauen, so wie man das vielleicht, ich gehe seit 32 Jahren zum selben Hausarzt, das ist der Kinderarzt, bei dem ich früher war und der in seiner Praxis halt eben auch einfach normale Hausarztpatienten hat. Diese Bindung wird mir schwerfallen, die wird sich irgendwann in den nächsten Jahren vermutlich auflösen, weil dieser Arzt auch irgendwann mal in Rente geht. Aber das ist diese Bindung, die wir versuchen halt eben hintenrum halt eben herzustellen. Und obwohl wir ein digitaler Hautarzt sind, obwohl wir uns irgendwie im Online-Bereich bewegen, versuchen wir halt eben diese persönliche Beziehung aufzubauen.
Okay, dann hätte ich noch eine abschließende Frage, was jetzt so ein bisschen die zukünftigen Entwicklungen von euch angeht. Du hast gerade schon ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, die jetzt sicherlich auch noch in der Zukunft ein Thema sein werden, wie man das mit den Krankenkassen etc. angeht. Hast auch über die unterschiedlichen Marketingansätze gesprochen. Doch gibt es noch andere Technologien oder ganz andere Ansätze, dass ihr jetzt sagt, Mensch, wir gehen jetzt in die Praxen rein oder auf irgendwelche Events oder sonstigen, die ihr in der nahen Zukunft integrieren wollt und über die du uns jetzt auch schon was erzählen kannst? Was sind also die nächsten Zielsetzungen, genau?
Ja, ich glaube, die größte Änderung, die kurz bevorsteht, unsere IT versucht es dieses Jahr noch, aber wahrscheinlich wird es die erste Januarwoche. Wir haben unsere App nochmal komplett von Grund auf neu gebaut und neu gestaltet. Einfach weil wir als Ziel haben, nicht nur eine digitale Hautarztpraxis zu sein, wo man die App halt eben nur benutzt, wenn man seinen Hautarzt kontaktieren will, sondern halt eben einfach auch noch mehr anzubieten. Es fängt damit an, dass wir einen Content-Bereich haben, wo wir halt eben einfach unseren edukativen Content, den wir haben, nochmal personalisiert und gefiltert halt eben anbieten wollen und auch dafür exklusive Inhalte erstellen werden, die nochmal mehr in die Tiefe gehen für die Leute, die sich wirklich so intensiv mit ihrer Haut beschäftigen wollen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das Thema KI spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Auch da wird mit der neuen App-Version eine erste KI kommen, die im Thema Hautpflegebereich sich halt eben beschäftigt, weil das einfach was war, was unsere Patienten sich regelmäßig gewünscht haben, dass wir halt eben dazu noch mehr beraten und einfach noch mehr zum Hautzustand halt eben einfach sagen. Und genau das ist was jetzt in den nächsten Wochen, sind schon nicht mehr über Monate, kommen wird.
Okay, ich habe noch eine abschließende Frage, bevor ich wieder an Alice übergeben würde. Stichwort KI fällt es mir gerade ein. Nutzt ihr bekommt ja sehr, sehr viele Bilder, die bei euch dann auch auf deutschen Servern, glaube ich, noch gespeichert werden, also alles sehr, sehr datenschutzkonform. Nutzt ihr diese Bilder auch für KI, dass man daraus vielleicht lernen kann oder dass man daraus, also ist das eine Option oder macht ihr das bereits?
Ja, machen wir seit, ich glaube, inzwischen fast 3 Jahren beschäftigen wir uns damit. Und natürlich hilft es da halt, je mehr Datensatz man halt hat, desto besser. Wir haben halt über diese 200.000 Patienten jetzt einfach einen so riesen Datenschatz, der nicht nur bei der Diagnose, sondern vor allem auch bei der Erstellung der Therapie unsere Ärzte halt eben unterstützen kann. Ist alles noch in Validierung und im Test. Erfordert ja auch eine Medizinproduktzertifizierung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und ist auf jeden Fall wofür wir die Daten halt eben auch nutzen. Einwilligung der Patienten natürlich vorausgesetzt. Also wenn man sich halt eben bei uns registriert, darf man halt eben ein Häkchen setzen bei der KI-Entwicklung. Und sofern das der Fall ist, dürfen wir die Daten dafür halt eben auch verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die dafür natürlich nicht verwendet. Aber ja, genau, Datenschutz ist, wie gesagt, wir sind vom TÜV geprüft und zertifiziert, erneuern dieses Zertifikat auch regelmäßig. Wir waren damit auf jeden Fall eine Zeit lang die einzigen Telemedizinanbieter in Deutschland, die sich das vom TÜV haben zertifizieren lassen. Ich glaube, es gibt inzwischen anderen, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Würde ich auch unter Alleinstellungsmerkmal dann subsumieren.
Ja.
Was, glaube ich, auch wichtig ist in der Marktpositionierung, auch was du erwähnt hast mit Vertrauensbildung und Vertrauen, also auch den Brand mit Vertrauen aufladen und da auch eine entsprechende Bindung zu den jeweiligen Patienten auch aufzubauen. Du hast jetzt, wenn ihr euch jetzt weiterentwickelt und weiter wächst, Technologien kommen hinzu, wie steigert oder wie wächst dann euer Team auch? Also ich meine, wenn ja jetzt immer mehr Patienten bestenfalls ja kommen und auch der Patientenstamm auch viel, viel deutlicher größer wird, wie kriegt ihr das abgedeckt über die Hautärzte, die dann im Endeffekt mit drin sind? Oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen, wie das Arztteam dahinter sich baut, sage ich jetzt mal?
Ja. also wir haben uns von Anfang an direkt bewusst dazu entschieden, nicht als klassisches Plattformmodell zu agieren, sondern halt eben unser eigenes Team im medizinischen Bereich halt eben aufzubauen. Das ist was ein paar andere Mitbewerber halt eben auch anders machen. Andere haben sich aber auch für dieses Modell entschieden. Und letztendlich ist es einfach so, wir haben ein festes Team aus festangestellten Ärzten und halt eben freiberuflichen Ärzten. Es gibt ein paar, die halt eben fest bei uns arbeiten wollen und ein paar, die einfach, denen ist der Klinikalltag wichtig und die arbeiten dann halt eben in ihrer Freizeit in anderen Zeiten halt eben für uns noch. Der große Vorteil an diesem asynchronen System, also sprich, ich kann als Patient abends beim Fernsehen gucken auf der Couch meinen Fall hochladen, ist halt einfach, dass der Arzt das halt eben genauso zu den Zeiten tun kann, wo er am fittesten ist oder sie und natürlich auch wo es halt eben in den Tagesablauf passt. Das heißt, wir haben überhaupt kein Problem, Ärzte zu finden, die halt eben bereit sind, sich halt eben ja für ein paar Stunden in der Woche halt eben einfach mit Telemedizin zu beschäftigen. Wobei wir auch darauf achten, unsere Ärzte durchlaufen einen 6-monatigen Probeprozess, also sprich, wo sie wirklich einfach betreut werden, ein starkes Mentoring kriegen, eine unglaublich aufwendiges Onboarding bekommen. Also so aufwendig onboarde ich meine Mitarbeitenden im Marketing mit Sicherheit nicht. Einfach um unsere Systeme, unsere Denkweise zu lernen und vor allem aber auch den Bereich Teledermatologie zu lernen. Weil Teledermatologie, auch wenn das ähnliche Blickdiagnose so ist wie natürlich irgendwo in der Praxis vor Ort, ist es doch ein anderes Arbeiten für die Ärzte. Und das ist einfach was geübt werden will, was gelernt werden will. Und wir haben dafür dann alte Daten, die halt eben die Ärzte, mit denen sie sozusagen in der Anfangszeit halt eben üben können, also alte bestehende Fälle, wo wir auch die Qualität gesichert haben. Wir arbeiten da zum Beispiel mit der Uni Göttingen noch zusammen, um da immer wieder Paper zu veröffentlichen und Studien zu machen, um halt eben das sicherzustellen. Und letztendlich irgendwann dann mit einem Mentoring halt eben dann auch, dass die Ärzte dann auch auf die echten Patienten losgelassen werden und dann halt eben da aber noch weiterhin eng betreut werden und eben da auch die Qualität gesichert wird. Und wir arbeiten einfach daran, dass wir möglichst viel immer digitalisieren. Es ist letztendlich einfach so, dass alles, was der Arzt wirklich machen muss, ist halt eben seine Diagnose stellen und die richtige Therapie auswählen. Und all das versuchen wir unserem Ärzteteam halt eben so einfach wie irgendwie möglich zu machen und halt eben den kompletten Verwaltungsaufwand, den es in der Praxis halt eben einfach gibt, komplett zu eliminieren oder zumindest komplett aus dem Ärzteteam halt eben herauszuhalten, so dass halt eben, sich dieser Bottleneck für unsere Ärzte gar nicht ergibt, sondern die halt eben sich wirklich auf das Wichtige, auf die Patientinnen und die Diagnose halt konzentrieren können.
Wie macht ihr das eigentlich? Gibt es im Prinzip Öffnungszeiten von dem digitalen Hautarzt mit Sprechstunden, wie man das dann so klassischer kennen würde? Oder seid ihr da auch durch die, weil du das gerade so, ne, dieses Asynchronität auch, ist es dann möglich, quasi ein 24/7 es abzudecken, weil man weiß, dass irgendwie aufgrund der Arbeitszeiten oder Gewohnheit oder wie auch immer ihr im Prinzip wirklich diese gesamten 24 Stunden abdecken könntet?
Ja, wir haben keine Öffnungszeiten, sondern sind 24/7, 365 Tage im Jahr geöffnet, Feiertage krass, ja. Auch. Einfach unsere Ärzte kennen das halt. Die sind natürlich, haben alle ihre Facharztausbildung halt absolviert. Also sprich, waren selbst nach dem Studium noch mehrere Jahre in der Klinik. Das heißt, sie kennen auch diesen Schichtdienst. Und einfach dadurch, dass wir flexibel genug sind durch diese Asynchronität, dass halt eben die Ärzte sich das letztendlich so ein bisschen nicht selbst einteilen können, aber zumindest wir problemlos auf halt eben die Bedürfnisse halt auch eingehen können, ist das überhaupt kein Problem, dass wir da einen 24/7 Support halt eben ermöglichen. Es ist eigentlich an fast allen Tagen immer so, wenn ich irgendwo bis 17 Uhr meinen Fall hochgeladen habe, kriege ich eigentlich immer noch am selben Tag auch meine Diagnose. Ja. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viele Ärzte gerade vielleicht auch krank sind, ja, und ähnliches. Aber genau, das ist halt einfach das, was wir durch halt eben dieses System halt eben auch einfach hinbekommen.
Dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen Richtung Gründerstory auch gucken und überhaupt so ein bisschen in das Thema noch mal einsteigen. Du bist ja auch relativ früh ja auch quasi was direkt von den Anfängen im Endeffekt mit. Was würdest du als Teil des Gründungsteams und auch aus der Erfahrung heraus, die ihr jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, welche Tipps hättest du und was findest du wichtig zu beachten, auch jetzt beispielsweise mit Blick darauf, wie entwickelt ihr euch weiter, ne? Wie wächst man, Markenbildung, Wachstum eines Startups generell? Welche Tipps würdest du mitnehmen und welche Learnings habt ihr vielleicht auch gesammelt in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, ein divers besetztes Gründerteam ist eine absolute, absoluter Win. Wir haben zwar 4 ÄrztInnen dabei, aber auch die sind einfach vom Charakter her komplett unterschiedlich, auch von der Herkunft. Estefania ist auf den Kanaren groß geworden, Alice kommt ursprünglich aus Rumänien und es sind einfach auch kulturelle Unterschiede, die letztendlich eine Diskussion zwar sehr emotional werden lassen, auch vor dem Hintergrund, dass es halt eben einfach auch 2 Ehepaare sind, die letztendlich uns aber halt einfach immer dabei geholfen haben, auch viele neue Ideen zu entwickeln und vor allem auch immer wieder alles zu hinterfragen, was wir gerade machen. Ich glaube, das ist halt so der zweite Punkt, dass wir nie irgendwie gesagt haben, nee, das ist aber so, wie wir es gemacht haben, deswegen machen wir es weiter. Das ist, glaube ich, einfach für uns auch ein Erfolgsfaktor gewesen, dass wir immer wieder hinterfragt haben und auch nicht nur unsere eigene Meinung irgendwo haben einfließen lassen, sondern halt eben auch wirklich, sei es jetzt über Marktforschung oder einfach mal Patientenfragen oder externe Expertise auch viel, da einfach versucht haben, irgendwo die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Eine Sache, die wir vielleicht, glaube ich, hätten besser machen können, ist uns schon frühzeitiger Unterstützung, was halt eben Strukturen und Ähnliches halt eben angeht, zu holen. Das ist einfach was, wo wir haben es gut hinbekommen, aber ich glaube, es hätte noch besser laufen können, wenn wir ganz ehrlich sind.
Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein Stichwort für die nächste Frage. Ihr habt jetzt im November 2023, also jetzt auch zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme, ist das noch gar nicht so lange her, relativ frisch, die Frankfurter Sprungfeder gewonnen. Das ist der Startup-Preis und ein sehr, sehr hoch dotierter Startup-Preis des Marketing Club Frankfurt. Ihr habt euch da auch durchgesetzt gegen Marken wie Inflabi, Jokolade, Knerz hier, also alle die völlig unterschiedliche Bereiche. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
da gab es natürlich auch der Preis oder das Paket ist ja relativ groß. Also ihr habt zum einen 80.000 Euro Media-Paket von Ströer, aber es sind eben auch so solche Sachen wie Coachings oder Marketing-Themen, die dann auch einfach in dem Gesamtpaket mit abgedeckt sind. Wie wollt ihr das für euch jetzt nutzen oder wie holt ihr das rein, auch unter dem Aspekt, vielleicht auch welche Learnings ihr hattet, Struktur oder wie auch immer, wo würdet ihr euch gerne noch gecoacht sehen?
Ja, ich glaube, ein Bereich für uns ist auf jeden Fall Strategieentwicklung und vor allem auch gemeinsam schneller, insbesondere in unserem Management-Team, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Also sprich, dass wir einfach Strategien entwickeln und Techniken nochmal gemeinsam mit halt eben externen Coaches auch entwickeln, wie wir einfach diese Diskussionen und die verschiedenen vielen Ideen, die wir auch viel haben, irgendwo zu nutzen und geradliniger in unsere Strategie zu werden. Das ist, glaube ich, definitiv was, wo wir noch Verbesserungspotenzial sehen und wo wir auf jeden Fall auch da in den nächsten Monaten nochmal stark investieren wollen. Und das ist sowohl Gesamtunternehmensstrategie, aber auch ein ganz starker Fokus halt eben auf unserer Marketingstrategie und vor allem auch den Split zwischen unserem B2B und unserem B2C-Bereich. Wir fokussieren uns bisher einfach immer sehr, sehr stark auf den B2C-Bereich. Ich glaube, insbesondere in diesem B2B-Bereich ist einfach was, wo unser Marketing nochmal stärker unterstützen kann. Und das ist, glaube ich, dass wir da einfach gemeinsam Prozesse und Strategien entwickeln, wie das letztendlich möglich ist. Und das Budget für Ströer ist tatsächlich schon seit Ewigkeiten verplant. Wir haben nämlich immer...
Ihr habt nur darauf gewartet.
Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, genau. Wir träumen nämlich eigentlich davon, mal das zu machen, was Gorillas Flink und auch unser Apothekenlieferdienstpartner Made mal gemacht haben, sich mal eine Stadt zu nehmen und einfach mal den Test zu machen, wie funktioniert eigentlich Out of Home. Wir sind im Marketing 100% Fokus auf Online-Marketing, zumindest was den Performance-Bereich angeht. Und ich bin ein Riesenfan von Out of Home. Ich habe es bisher aber nie getan, weil ich Angst habe, dass es für mich oder für Dermanostik A zu früh ist und vor allem auch eher ein Ego-Projekt meinerseits wäre. Bin ich ganz ehrlich, ist es absolut. Genau, ich habe auch in der klassischen Werbeagentur gelernt. Ich war eine Zeit lang bei Havas in Düsseldorf war da unter anderem für den Kunden Peugeot und durfte auch da Plakatkampagnen machen. Und deswegen hätte ich unbedingt mal wieder Lust auf Out of Home, wobei wahrscheinlich eher Digital Out of Home, wenn ich eher ehrlich bin.
Geht ja mit Ströer auch gut.
Geht wunderbar auch, genau richtig. Deswegen haben wir uns im Marketing-Team ganz besonders darüber gefreut und tatsächlich auch einer Mitgründer, Patrick, der Mann von Estefania, hat sich enorm gefreut, weil er immer wieder, also er ist auch ein riesen Out of Home-Fan und hat immer mal wieder Angebote einfach gefunden, weil er es spannend fand von Stromkästen bis hin zu Telekom-Kästen, diese kleinen grauen Kästen, die man so überall sieht, die man halt eben auch für Out of Home nutzen kann. Ich glaube, Anfang des Jahres kam er irgendwann nochmal mit der Idee, doch Busse auch zu bekleben. Und dieser Enthusiasmus ist einfach unheimlich ansteckend. Und deswegen ist das was, wo wir uns unheimlich darauf freuen, das einfach mal ausprobieren zu können. Und sind da super glücklich über diesen Award. Ich muss zugeben, es ist auch wirklich der schönste und süßeste, den wir je bekommen haben. Diese kleine Sprungfeder ist wirklich einfach...
Das mache ich gerne weiter. Ja. Ja, aber dann sind wir ja sehr gespannt, was ihr euch dann einfallen lasst für die Out-of-Home-Kampagne und was ihr dann auch gerne dann nochmal berichtet.
Ja.
Wie der Effekt auch war, also welche Learnings ihr da mitnimmt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, dann nochmal von euch zu hören.
Absolut. Und wir haben halt den Riesenvorteil, dass wir natürlich einfach dadurch, dass es eine Pflichtangabe im medizinischen Bereich ist, halt eben auch die Adressdaten unserer Patienten halt eben haben, die wir grundsätzlich fürs Marketing nicht nutzen. Also all diese Patientendaten dürften wir vom TÜV her halt auch gar nicht, aber wollen wir ehrlich gesagt auch nicht. Wir können es aber natürlich für die Marktforschung würden wir es dann halt schon nochmal nutzen, um einfach zu überprüfen, okay, welchen Effekt hat es. Und ja.
Sehr cool. Spannend, spannend. Die liebe Sprungfeder. Was die so alles noch angestoßen hatte, mal gucken, welche Türen sie euch noch öffnet. So, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du Dermanostik in 5 Hashtags beschreiben würdest, welche wären das?
Hashtag Nummer 1 wäre auf jeden Fall immer für dich da. Klassisch unsere Tagline Hautarzt per App muss natürlich mit dabei sein. Dafür bin ich dann doch genug Conversion getrieben, um das mitzunehmen. ich glaube, fürsorglich wäre noch einer, den wir gerne mitnehmen würden, einfach weil das für uns ein unheimlich wichtiges Value ist. Nahbar wäre auf jeden Fall auch was, Und
ja. Der letzte.
Bringe ich nochmal den Hautarzt unter? Nee, das kann ich nicht machen. Schwierig. Vielleicht innovativ würde ich, glaube ich, noch, auch wenn ich es eigentlich nicht mag als Wort, aber als Hashtag, das funktioniert, glaube ich, doch ganz gut.
Als Hashtag. Großartig. Lieber Christian, vielen lieben Dank
für
deine Zeit, für die vielen Insights. Es war wirklich unterhaltsam. Und vor allem auch sehr interessant, was du alles so zu berichten hattest. Ebenso ein herzliches Dankeschön an die DFV Mediengruppe, die die Produktion unseres Podcasts unterstützt. Euch allen da draußen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, Ideen. Gerne auch, wer sonst noch in unserem Podcast zu Gast sein dürfte. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, kriegt ihr auch mit, wenn demnächst die nächsten Folgen live gehen und was es sonst für News gibt. Und das letzte Wort hat bei uns wie immer die Wurst-Ilse.
Na, hast du was gelernt aus dem ganzen Dorf?
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.